Ja, einen wunderschönen guten Morgen, sage ich jetzt auch unseren Internetzuhörern. Wir haben den zweiten Advent. Wir haben gerade eben von der gestarten Zeit gesprochen, die wir natürlich irgendwann mal erleben werden. Aber im Augenblick, glaube ich, können wir damit rechnen, dass es nicht Start wird. Gell? Aber wir freuen uns auf den Präsenzgottesdienst, aber wir freuen uns auch, dass unser Wort in die Welt geht, an unsere Trema-Gemeinde und auch an die Internetgemeinde, die wir sicherlich haben, die wir aber nicht namentlich haben. Wir wissen, dass die Leute das hören und dass Rückmeldungen kommen. Da bin ich sehr dankbar. Das kann auch nur der Herr machen. Wir haben eben schon gesagt, Gott kann alles zum Guten wenden. Wir haben wegen Covid mit dieser Aufzeichnung angefangen und wir machen sie weiter, weil es einfach Früchte bringt. Und Gott will ja, dass wir Früchte bringen sollen. Wir machen heute ein Kombi, Opfer und Predigt. Es gibt also ein Wort, was sich mit Geben beschäftigt. Und das ist etwas, was Pastoren normalerweise nicht gerne machen, weil sie immer sagen, dann muss ich ja was über Geld erzählen, dass ich Geld haben will für die Gemeinde und das wird dann falsch aufgefasst. Und da habe ich schon die skurrilsten Sachen erlebt und ich habe einen, habe ich auch schon öfter erzählt, Finanzkurse gegeben in verschiedenen Gemeinden. Und da hat der eine Pastor zu mir gesagt, Peter, gut, dass du das machst, ich werde darüber nie reden, ich sollte über das Geben reden. Interessant, nicht? Finde ich gut. Aber ich bin der Meinung, dass wir die richtigen Aspekte uns rauspicken sollen und dass wir einfach verstehen, was Gott mit uns vorhat, durchgeben. Meistens denken wir, das Geld ist weg und ich will das nicht und das kann ich sowieso nicht und was alles für Argumente kommen. Aber wenn man darüber nachdenkt, denken wir nur mal an die arme Witwe, die die Schärflein einwirft. Das war ja der Rest, was sie hatte und sie ist gesegnet worden. Und deshalb fangen wir mal ganz einfach an. Der erste Teil dieser Predigt ist, die richtige Haltung zu haben. Und wenn wir mal drüber nachdenken, wir haben Adventszeit, Weihnachten steht vor der Tür, da ist doch schon Geben angesagt. Ich meine, Geben, mir hat es immer Freude gemacht, Geschenke zu geben. Und ich war nie so, ich musste richtig lernen, das habe ich geschafft, mich zu freuen, wenn ich auch was kriege. Aber einen höheren Stellenwert bei mir war immer, dass ich anderen etwas geben kann. Und ich war meist schon aufgeregt, wie wird er das annehmen, was wird er sagen, wenn er das, was ich ja speziell für ihn ausgesucht habe, dann in der Hand hält. Ja? Und das, finde ich, ist doch schon ein Teil unseres Gebens, was dann natürlich zwanghaft kommt, dass also süßer die Glocken, die klingeln, das sind die Ladenkassen klingeln. Da hat man uns ja auch irgendwas vorgemacht, was also schräg ist, dass wir unbedingt kaufen müssen. Und diese Verpflichtung, die wir haben, die dann eben dahin geht, ich muss einfach mal meine Mutter zitieren, die zu mir mal gesagt hat, ach, hast du wieder was gebastelt, wolltest wieder kein Geld ausgeben. Boah, das verletzt mich bis heute. So ein Wort kann einen so treffen. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, das Letzte rauszuholen und was Gutes zu machen. Das war kein ich war ja schon ein bisschen älter da, aber eben so Jugendlicher. Ich habe wirklich was Gutes gemacht und hab mich gefreut. Und dann sagt sie, ja, du wolltest wieder kein Geld ausgeben. Und dann habe ich zu ihr einfach mal gesagt, weißt du was, nächstes Mal gehe ich an den Grappeltisch bei Karstadt und dann kriegst du ein paar Socken und dann ist es das. War auch nicht gut. Das sind so Dinge, die man nicht mehr reparieren kann, weil es einfach gesagt ist. Aber das fällt mir so ganz einfach zu Weihnachten ein. Ja, Gott sieht aber, wenn wir, jetzt gehen wir mal ernsthaft dran, das andere war auch ernsthaft, das ist ja passiert, das geht um die Einstellung und die Motivation, die wir haben. Und schauen wir doch mal auf Gott. Gott hat doch auch etwas gegeben. Conny, lies uns doch bitte mal den Johannes 3, Vers 16 vor. Ach so, hast du nicht? Doch, ganz oben, das ist noch nicht rot angemarkert.
Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab.
Okay. Gott hat gegeben. Und das hat nichts mit Geld zu tun. Merkt ihr was? Das ist etwas, wo man das Geld einfach mit einbeziehen kann. Und deshalb geht es beim Opfer nicht immer um Geld, sondern es geht um die Haltung. Und Gott hat Liebe gezeigt, Liebe für uns Menschen. Und wenn wir auch da die Reihenfolge uns anschauen, Gott hat geliebt und er gab. Das heißt, wir müssen erst die Liebe voransetzen und dann können wir weitermachen. Und wenn die Liebe nicht da ist, ja, fangen wir ganz einfach mal an. Im 1. Korinther 13, Vers 3 steht auch, die Bibel hat für jede Situation etwas, das finde ich gigantisch.
Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts.
Siehst du? Die Haltung ist dann falsch. Ich habe zwar das Geld weggegeben und da fällt mir wieder der reiche Jüngling ein, der zu Jesus kommt und sagt, was kann ich machen, um das Reich Gottes zu kommen, um ewiges Leben zu haben? Und dann sagt Jesus zu ihm, kennst du die Gesetze, also die Gebote? Und dann sagt er, ja, die halte ich streng ein. Und dann sagt der Jesus zu ihm, dann gib doch alles, was du hast, den Armen. Und dann ist der junge Mann ganz betrübt weggegangen, traurig weggegangen. Und es steht in der Bibel weiterhin, denn er war sehr reich. Wenn man eigentlich anfängt, darüber nachzudenken, dann habe ich früher mal diesen Vers nie verstanden. Jesus wollte doch gar nicht, dass er alles weggibt. Er wollte einfach seine Herzenshaltung sehen. Der hängt am Geld. Und da gibt es eine andere Stelle, wo dein Schatz ist. Da kommen wir später noch drauf. Das ist etwas, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und wenn das auf der falschen Seite ist, dann hängt man am Geld und dann ist Jesus nicht da. Die Bibel sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Gell? Einmal dem Mammon. Mammon ist da ein Götze. Das darf man nicht vergessen. Richtig verstehen. Geld brauchen wir. Aber Liebe zum Geld ist etwas anderes. Das ist der Götze, der, wo wir das Geld auf den Sockel stellen. Und auf den Sockel gehört Jesus. Im Wirtschaftssystem Gottes ist die Haltung wichtig, aus der heraus wir geben. Und die Bedeutung über die Höhe des Betrages, die ist eigentlich zweitrangig. Und wenn Conny uns jetzt Matthäus 23,23 vorliest, dann sieht man genau, was hier dieser ewige Kampf von Jesus mit den Pharisäern bewirkt hat.
Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen! Sogar von den Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen.
Okay, die Haltung der Pharisäer entspricht nicht dem Willen Gottes. Das will Jesus damit sagen. Damit die Gaben einen Wert haben, muss sie aus dem Herzen kommen. Und dieses Herz, das muss Gott lieben. Und Gott muss uns anschauen und sehen, wie unsere Haltung ist. Wenn wir an Bedürftige, bei uns passt das ja, das passt eigentlich gut rein. Ich sehe unseren Sozialdienst, der voll auf der Schiene ist, die Gott will. Und da kommen wir auch noch hin. Und wenn wir die Gemeinde und Organisation oder bedürftige Menschen sehen, denen wir etwas geben, das ist wohl ein Akt der Nächstenliebe. Aber wenn unsere Gaben nicht aus dem Herzen kommen und auch nicht die Haltung erkennbar ist, dann ist es nichtig. Aber wenn wir es aus dem Herzen geben, dann ist es wie eine Anbetung zu Gott. Und da hat das Geld dann wieder einen ganz anderen Wert. Die Gabe ist es da, auf die es ankommt und nicht auf das Geld, was wir vielleicht dahinter sehen. Dann kommt es nämlich zu dem Punkt, den wir im 2. Korinther 9, Vers 7 haben. Das ist nicht angestrichen da oben, den hast du nicht.
So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will.
Ja.
Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt.
Ja. Ich habe ja nur schon einige Arbeit in Gemeinden hinter mir. Und wenn man die dieses Opfer sieht, da habe ich die skurrilsten Situationen gesehen. Und was ich überhaupt nicht gesehen habe, ist die Freude darüber, dass man was gibt. Ich habe einmal eine Frau gesehen, die hat, der Opferkorb geht rum, hat sie einen Umschlag gehabt in der Hand, da waren 50er drin. Und dann hat sie aus dem Opferkorb 30 rausgenommen, hat den Briefumschlag reingeworfen. Ich hab das leider nur von Ferne gesehen. Und das sind so Dinge, die sieht Gott, ich brauchte die nicht zu sehen, aber nächsten Sonntag war ich daneben und habe dann aufgepasst. Das ist ja ein Betrug an Gott. Sie hat dann eine 50 Euro für sich auf Tisch gegeben und hat sich 30 Euro aus dem Opferkorb rausgegeben. Gell? Also ihr seht, es gibt die verrücktesten Situationen, weil man einfach den Hintergrund nicht wahrnimmt. Und das ist so wichtig, das möchte ich euch heute vermitteln, dass der Hintergrund so wichtig ist und dass man sich darüber freuen kann oder muss, dass wir überhaupt geben können, dass wir ein Herz haben, dafür geben zu können. Und das hängt mit allem anderen auch zusammen. Nicht? Und da kommen wir später auch noch hin. Gebt und es wird euch gegeben. Das Es ist nicht immer Geld, das ist was anderes. Das Geben ist etwas, was uns als Christen ja eigentlich selbstverständlich sein sollte. Der zweite Punkt ist die Auswirkung beim Spender. Und da ist doch immer der Punkt, wo ich darauf hinweise, dass etwas, was gegeben ist, auch eine Auswirkung hat bei dem, der es gegeben hat. Selbstverständlich nützt die Spende dem, der es bekommen hat. Das ist doch ganz klar. Und das Wirtschaftssystem Gottes hat aber gleichzeitig etwas bereit, dass der Segen für die richtige Haltung und an den richtigen Empfänger einen größeren Segen hat für den Geber als für den Empfänger. Und das ist einmalig, das ist einmalig. Und da haben wir einen ganz einfachen Text, Korinther 20, 35, auf den Apostelgeschichte, muss ich dazu sagen.
Ja, geben macht glücklicher als nehmen.
Das ist ganz interessant. Da gibt es die verschiedensten Formulierungen, da werde ich nachher noch darauf zurückkommen. Geben ist seliger denn nehmen, sagt Luther. Gell? Und das ist etwas, was natürlich kein Mensch, der mit Gott verbunden ist oder Jesus kennt, überhaupt begreifen kann. Das sagen die, wenn ich gebe, ist mein Geld weg. Und da kommt dann die falsche Einstellung dazu. Den Philipper 4, 15 bis 17, ganz bewusst 15 bis 17, den kennen wir alle. Trotzdem lesen wir den nochmal vor, denn es ist einer der Verse, wo ich bei Oral Roberts hat ein Buch übergeben geschrieben. Kennst du den? Der hat also sehr viel darüber geschrieben. Er hat gesagt, ich werde bis an mein Lebensende werde ich über Philipper 4, 15 bis 18 predigen. Und das habe ich mir so auch vorgenommen, weil das ist einfach das, was alles aussagt. 15.
Ihr wisst ja, dass ich mich von keiner anderen Gemeinde als von euch in Philippi habe unterstützen lassen. Gleich von Anfang an wart ihr die einzigen, von denen ich als Gegenleistung für meinen Dienst Geld annahm. Ihr habt schon an meinen Lebensunterhalt gedacht, als ich in Thessaloniki war, und danach habt ihr mir noch mehrmals geholfen. Dabei geht es mir gar nicht um das Geschenk, sondern um die Frucht, die daraus erwächst. Gott wird euch für eure Liebe und Fürsorge belohnen.
Da ist wieder alles drin. So. Und jetzt, da halten wir mal an. Das ist ja eigentlich das, wo er die Belohnung in den Raum stellt. Und dann erklärt er das auch noch. Und dann sagt er nämlich etwas, was da steht. Und das ist so gewaltig.
Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig.
Dies alle, das betone ich immer ganz laut. Lies das nochmal, den Einsatz mit alle.
Mit allem versorgen, oder?
Ja.
Was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen.
Merkt ihr was? dadurch, dass wir geben und dass wir ein Geberherz haben, spielt es nicht einfach die Rolle, dass wir Geld geben, sondern das ist das Geberherz, was uns dann wieder mit allem versorgt. Alles heißt, dass wir gesund werden, dass wir Heilung haben in unseren Beziehungen. All das, was vielleicht nicht gerade ist in unserem Leben, wird gerade gemacht durch Geben, durch das Geberherz. Weil Gott einfach die Liebe sieht, mit der wir geben, und dadurch sagt er, wie Paulus hier das ausdrückt, Paulus ist, dass er das schreibt, das wissen wir in Philippa, dass uns alles gegeben wird. Was kann man noch bei allem hinzufügen?
Nix.
Nix. Das ist alles. So einfach ist das. Und das muss man inhalieren und verstehen und danach handeln, und dann wird man plötzlich merken, es funktioniert. Es ist interessant, dass die Frucht des Gebens dazu führt, dass der Geber für seine Liebe und Fürsorge von Gott belohnt wird. Gott sieht das. An Gott geht nichts vorbei. Gott ist allmächtig, allgegenwärtig und kann jede Situation, die wir an den Tag legen, kann er registrieren und wird sie auch beurteilen. Und vielleicht werden wir später mal danach gefragt, warum hast du eigentlich das gemacht? Gell? Für jedes unnütze Wort werden wir zur Rechenschaft gezogen. Da könnte einiges auf mich zukommen. Ihr seid ja alle brav. Ich habe jetzt 4 Punkte, was es bedeutet, wenn man gibt. 4 Bereiche. Man kommt Gott näher. Das ist nämlich auch das Thema. Das hat eigentlich gar nichts mit Geben zu tun. Wenn man eigentlich da mal überlegt, was da passiert, das ist so gigantisch. Conny, liest du Matthäus 6, 21 vor.
Wo nämlich eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein.
Ja. Deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, dass wir die Spende Jesus geben. Wenn wir etwas an ihn schenken, dann wird auch unser Herz zu ihm gehen. Das heißt, wir werden plötzlich merken, hey, ich gebe es ja Jesus. Und wenn wir dann überlegen, dass wir das, was wir haben, von Gott bekommen. Ich habe früher immer, als die Conny noch gearbeitet hat, habe ich gesagt, Gott beeinflusst die Firma, in der sie arbeitet, und das Gehalt, was ihr gezahlt wird, kommt von Gott. Okay? Deshalb soll man da auch bewusst Gott ehren mit der Arbeit. Und dass man dann weiß, dass ich das Geld, was ich dann bekomme, verwalten muss. Und diese Verwaltung, die wird an anderer Stelle auch betrieben, da auch ausgeführt in der Bibel. Diese Verwaltung, da sagt Gott nämlich, wir brauchen einen guten Verwalter. Ist übrigens interessant, da werde ich auch heute Abend, ich bin heute Abend eingeladen, das hatte ich jetzt nicht auf Band gesprochen, heute Abend werde ich das zum Ausdruck bringen, dass es mehr als 2000 Verse in der Bibel über Geld gibt. Mehr als 2000 Verse. Geld ist da nicht immer direkt genannt, aber gerade dieses Beispiel, dieses Gleichnis vom guten und treuen Verwalter, das ist ganz wichtig, dass man das Geld richtig behandelt, gut einsetzt und im Sinne von Jesus und Gott eben verwendet. Da schaut Gott auch hin, wie wir das verwenden und was wir mit dem Geld machen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das nicht aus den Augen lassen. Es gibt in der Bibel 400 Verse über Glauben. Interessant, gell? Es gibt natürlich Lebensweisheiten und Lehre in der Bibel. Wenn wir die ganzen Briefe von Paulus sehen, das sind alles Lehrbriefe. Die werden für unseren Lebenswandel natürlich wichtig sein. Aber wenn man das Verhältnis sieht von über 2000, ich glaube 2400 sind es sogar, Verse über Geld und 400 über Glauben, da muss man sich doch Gedanken machen, dass es Gott am Herzen liegt, dass es uns finanziell gut geht. Bloß wir müssen unseren Teil dazu beitragen, und das ist wichtig. Zweitens, unser Charakter wird sich verändern. Wir kommen, und das möchte unser himmlischer Vater, dadurch, dass wir geben und Geber sind, also dieses Geben allgemein ausgedrückt, dass wir seinem Sohn Jesus immer ähnlicher werden. Und damit ist Jesus das Beispiel des selbstlosen Menschen doch schlechthin. Überleg mal, was er gegeben hat. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und sein ganzer Weg auf Erden, das war einfach ein ein Opfer, was er eingegangen ist. Er hat gelitten, damit wir den neuen Bund haben und mit ihm ja, auf eine Zukunft in Ewigkeit zu steuern. Und damit wir im neuen Bund ihn annehmen. Das ist der Charakter, der sich verändert, dadurch, dass wir eben Geber sind. Und es hat einmal jemand gesagt, mit den Spenden will Gott nicht seine Reserven aufstocken. Also er ist nicht hinter dem Geld her, sondern er wird damit Menschen rufen und die seinen Sohn dadurch ähnlicher machen. Das ist der Hintergrund. Und ich glaube, so haben wir das mit dem Geben noch nie gesehen. Das ist einfach, wenn wir nur übers Opfer sprechen, auch viel zu kurz. Deshalb habe ich mich heute entschlossen, dieses Wort so zu bringen. Der nächste Punkt ist, dass wir einen Schatz im Himmel anlegen. Und das ist ganz wichtig. Conny, Matthäus 6, 20.
Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann.
Ja, es gibt eine himmlische Bank. Und damit können wir für die Ewigkeit investieren, aber wir können auch für die Jetztzeit investieren. Und wenn wir mal nochmal, wenn ich den Philipper 4,17 nochmal lese, da gibt es eine andere Übersetzung, wenn du die nochmal lesen kannst. 4,17, da.
Es geht mir nicht um die Gabe, es geht mir um den Gewinn, der euch mit Zinsen gut geschrieben wird.
Sagt die Einheitsübersetzung. Und wenn ihr mal überlegt, im Philipper haben wir gelesen, dass die Frucht es bringt, dass wir anderen helfen. Aber hier ist es so, dass das unserem Konto gut geschrieben wird, dass das Gewinn bringt auf unserem Konto und dass wir dafür sogar noch Zinsen kriegen. Gott kennt das Wirtschaftssystem. Und überlegt mal, wann ist das geschrieben? Da haben wir noch kein Online-Banking gehabt und keine den ganzen, ich sag mal, ja, für Elefants, was wir heute alles machen. Und da war es also noch ganz einfacher, viel einfacher. Deshalb, Schätze im Himmel sammeln bedeutet, dass wir erkennen, dass wir etwas gegeben haben und dass es dort angesammelt ist und dass wir dann aber auch freimütig sagen können, Herr, ich habe was gegeben, da ist was auf meinem Konto, ich brauche jetzt was, ich möchte das haben. Das können wir freimütig vortragen. Bloß, wenn da nichts ist, dann kann er ja nichts geben. Wenn ich kein Geber bin und sage, ich habe 2 Millionen Schulden auf meinem Konto, schieb mal was rüber, dann wird Gott sagen, ja, ich muss noch ein bisschen warten, gell? Bis deine Herzenshaltung sich ändert, dann kann ich vielleicht was tun. Aber in dem Moment, wo wir Geber sind, werden die Dinge auf dem Konto im Himmel gut geschrieben. Die Buchhaltung möchte ich mal sehen, gell? Als Steuerberater bin ich da interessiert. Es würde mich schon mal interessieren, wie das da aussieht. Okay. Ja, lach nicht. Das ist wirklich so. Es steht drin, dass wir ja, ein Konto im Himmel haben. Und die Schätze, die wir dann ansammeln, die sind ja deshalb gegeben, weil wir vom Herzen gegeben haben und nicht eben pflichtbewusst oder vielleicht, da gibt es auch so nette Sachen. Es sitzen zwei Leute nebeneinander, der eine hat sich vorgenommen, ich gebe heute 20 Euro ins Opfer, dann sieht er, wie der Nachbar 50er in die Hand nimmt. Und dann sagt er, oh, sehe ich aber dumm aus, wenn ich jetzt nur 20 gebe, dann gucken ja zu die Leute. Dann greift er in die Tasche, legt noch 30 dazu. Das ist falsch. Wenn er sich vorher 20 Euro vorgenommen hat, ist das doch in Ordnung. Ist das absolut in Ordnung, da brauche ich mir nicht von meinem Nachbarn. Das ist dann auch etwas, diese 30 Euro, die werden nicht von Gott belohnt. Das andere schon. Aber was ich nicht aus dem Herzen gebe, das kann auch keinen Lohn finden. Das wird dann unter Kassendifferenz verbucht. Scherz am Rande. So, die treue Versorgung, die wir jetzt haben, da kommen wir an ein heißes Thema. Da gibt es jetzt nämlich drei Gruppen. Die einen sind die Wohlstandsprediger, die Wohlstandsevangelisten, die nur sagen, schieb ruhig rüber, immer auf mein Konto und du kriegst dann das Zehnfache von dem, was du eingezahlt hast. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Denn das sind Dinge, die zwar passieren können, aber Aufforderung, da würde ich doch schon mal einen Herrn fragen, ob ich da wirklich was geben soll. Die anderen sind dann eben, die wissen, dass diese Wohlstandsprediger da sind, die sagen, das ist alles Quatsch. Wenn du gibst, wärst du nicht materiell gesegnet, sondern nur geistlich. Auch falsch. Denn dann haben wir die anderen Verse, die ich euch bisher schon vorgetragen habe, die könnten wir dann vergessen. Ja? Es geht nicht um den geistlichen Segen, sondern es geht nur um den materiellen Segen. Und wenn wir dazu die Sprüche 11, 24 bis 25 nochmal lesen.
Manche sind freigebig und werden dabei immer reicher. Andere sind geizig und werden arm dabei. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen.
Das hat schon Salomo in den Sprüchen geschrieben. Überleg mal, wie viele tausend Jahre das her ist. Okay. Und das ist eine Erkenntnis, die wir auch heute haben. Das Wohin ist natürlich auch die Frage. Dazu kommen wir auch gleich noch. Das ist aber heute nicht das Thema, sondern es geht um die grundlegenden Sachen. Jetzt haben wir etwas über die Menge. Der 2. Korinther 9, 6 bis 12, 6 bis 11, der sagt dazu etwas aus.
Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht, ja mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben. Schon in der Heiligen Schrift heißt es ja von dem Mann, den Gott reich beschenkt hat, großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine barmherzige Liebe kann man immer zählen. Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass eure Opferbereitschaft Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt.
Da fällt mir automatisch der Kornbauer wieder ein. Der Kornbauer hat gesagt, ich baue eine größere Scheune und da packe ich alles rein. Saatgut packt er da rein auch. Ne? Und dann kann ich bis ans Lebensende gut leben. Und was sagt Gott? Diese Nacht wirst du noch sterben. Er hat nichts mehr davon. Das ist natürlich auch eine Sache, die als Gleichnis kommt. Aber hier würde ich doch sagen, die Saat, die wir aussehen, die wir ja vorher bekommen haben, wenn wir die aufessen, das ist nicht in Gottes Sinne. Und dann sind wir wieder der falsche Verwalter. Und da müssen wir eben sehen, dass wir im Maße, wie Gott uns versorgt, das Saatgut erkennen, das kann er uns nur offenbaren. Und wenn ich kein Saatgut habe, kann ich nichts sehen, dann muss ich um Saatgut bitten. Und dann habe ich wieder was ich sehen kann und dadurch ist mein Segen da. Übrigens, ich will euch nochmal, Gott hat keine Strichrechnung. Wisst ihr, was Strichrechnung ist? 1 und 1 ist 2. 1 plus 1 gleich 2. Gott hat keine Strichrechnung. Wenn du 10 Euro hast, und wenn wir heute mit, was ist so Gewinnmargen, was würdet ihr sagen? 100% ist doch eine kräftige Marge, die wir sagen. Wenn wir etwas einkaufen für 10 Euro und verkaufen es mit 100% Gewinn, dann verkaufen wir es für wie viel?
100 Euro.
Für 20. 10?
100. Ach so, ja.
10, 100% okay, sind 10, sind 20 Euro. Ja. So, und was macht Gott? Der macht die Punktrechnung. Der sagt, das Zehnfache. Wenn ich also 10 Euro gebe und kriege das Zehnfache, dann habe ich 100 Euro. Merkt ihr was, wie Gottes System funktioniert? Ich brauche keine großen Summen, um Gewinn zu kriegen. Und da sagt Gott ja auch im Wort 30, 60, 100-fach. Und dann überleg mal, wenn du 1000 Euro gibst, was auf deinem himmlischen Konto gutgeschrieben wird. Okay? Das sind die Dinge, auf die es ankommt, dass wir das erkennen. Wir brauchen nicht so dazustehen. Und dann ist noch so, wenn du es dann noch rausposaunst, dass du ja dem Armen was gibst und dann groß damit auftrittst, dann ist das Opfer für Gott wertlos.
Amen.
Und siehe, der Kornbauer, der das dann auch noch aufisst. Ne? Und das sollten wir wirklich wissen, dass Gott unsere materiellen Güter vermehren kann, damit wir mehr geben und gleichzeitig genügend zur eigenen Verfügung haben. Und dieser geschlossene Bedarfskreis in Übereinstimmung mit Gott, den muss man natürlich auch sehen. Was meine ich damit, wenn ich das sage? Ich kann euch diesen Kreis, hier ist eine Grafik, die ich habe, nicht zeigen. Wir haben einmal die, wenn ihr den Kreis jetzt seht, wir haben einmal die Freigebigkeit. Da kommen die befriedigten Bedürfnisse für uns.
So rüber.
Und dann gehen wir weiter, Überfluss zu jedem guten Werk. Und das geht dann wieder oben in die Freigebigkeit. Das heißt, das dreht sich in sich selbst. Ja? Und wir dürfen, und das möchte ich in den letzten Worten zu dieser Predigt sagen, wir dürfen auf Gott vertrauen, dass er in jeder Lebenslage für uns sorgt. Auch wenn wir manchmal nicht wissen, wie. Denn Gott ist kreativ. Manchmal erwartest du etwas, indem du eins und eins zusammenzählst in der menschlichen Logik. Und Gott macht das ganz anders. Woher weiß ich das? Ich habe schon so viel erlebt, wo plötzlich es ganz anders war. Und wenn ich das jetzt noch einflechten darf, wir werden am nächsten Mittwoch kriegen wir 3 Mercedes-Autos übergeben und unser 4. Auto wird im Dezember geliefert. Ich habe die im Mai bestellt und dann bin ich rausgekommen bei der AVG und dann habe ich gesagt, Mensch Kaiser, wie viel Geld hast du eigentlich? Du hast jetzt ja für 100.000 4 Autos bestellt. Da habe ich gesagt, keinen Cent. Ja. Und dann habe ich Gott gefragt, was mache ich? Die Autos brauche ich. Und ich habe jetzt über 100.000 Euro zur Verfügung und kann die Autos bar bezahlen. Das kostet natürlich Arbeit. Das fällt einem nicht in den Schoß. Ich muss dann auch die Richtlinien, die Gott mir vorgibt, beachten. Ich darf dann nicht da eigene Dinge reinmachen. Und das ist es, wenn Gott es will, und das habe ich ja vorher abgeklärt, dass Gott es will, deshalb konnte ich es bestellen. Ich bin ja kein Hasardeur, bestelle 100.000 Autos und bringe unsere persönliche Situation in Gefahr. Denn als erster Vorsitzender von dem Verein Rosenheimer Leibspeise bin ich alleine in der Haftung. Und wenn ich das nicht da zahlen kann, dann kommen die mal mir zu Hause und sagen, so Kaiser, jetzt mal ran an dein Vermögen oder an deine Einnahmen. Nicht? Und das ist ja etwas, wo Gott gesagt hat, du machst das. Und wenn Gott das sagt, dann sage ich, schau mal, das ist deine Rechnung. Ne? Und dann hat er mir Sponsoren geschickt, mit denen ich natürlich verhandeln muss, ist doch klar. Die sagen nicht, ach Kaiser, du bist mit Gott unterwegs. Ja prima, du kriegst natürlich das Geld. Nein, ich muss ihnen erstmal beweisen, was wir alles machen und dass wir für die Armen da sind und dass wir da etwas tun, was wirklich auch Sinn und Zweck hat. Und der Bedarfskreis ist wieder da, wir sind für die Armen da. Wir sind, die Bibel sagt etwas ganz klar, und da muss man auch manchmal unseren Abholern das vielleicht sagen, was die nie verstehen werden. Die Bibel sagt, die Witwen, die Waisen und die Fremdlinge sollen wir unterstützen. Das ist genau unser Dienst mit der Rosenheimer Leibspeise. Okay? Wie viel, was hast du gerade gesagt? Wir haben fast 70 Namen auf unserer Liste für Essen auf Rädern. Das sind alles alte Leute, Witwer oder Witwen, die wir damit essen, versorgen mit einer warmen Mahlzeit. Und die freuen sich, ich fahre selbst auch die Tour manchmal mit, die freuen sich, wenn da mittags jemand kommt und ihnen die Kiste auf den Tisch stellt. Die sind in so Thermoboxen drin und die sind ganz schwer aufzumachen. Man muss da ein bisschen helfen, die kriegen den Deckel nicht auf. Und die sind nicht arm, aber die sind einsam. Das ist auch eine Bedürftigkeit. Und deshalb haben wir den Dienst übernommen. Gott wollte es und deshalb gibt er uns am nächsten Mittwoch, da wo die Rosenheim-Cops stehen, werden wir dann alles aufbauen. Gell? Da sind wir wie die Rosenheim-Cops im Vorplatz. Und unser Bürgermeister, Entschuldigung, Oberbürgermeister ist auch dabei. Und das wird eine ganz spannende Sache. Gell? Freue mich schon drauf. Okay, und die Autos habe ich schon gesehen. Die sehen super gut aus, mit toller Beschriftung. Rosenheimer Leibspeise, Essen auf Rädern und Puppen. Sponsoren sind auch groß hinten dran und seitlich. Das ist alles da. Also ich mache mich da jetzt nicht lächerlich, ich freue mich, versteht ihr? Das ist etwas, wo ich wirklich sage, boah, das hat von Mai bis heute gedauert, aber jetzt ist es da. Gell? Ja, und alles bezahlt.
Danke, Herr.
Weil wir Geber sind und wir geben Lebensmittel aus. Und Gott versorgt uns da, nochmal Philipper 4,18, mit allem, was wir brauchen, auch mit Geld. Es geht nämlich auch andersrum. Gell? Und ich will nochmal dieses eine Beispiel bringen. Das werde ich auch heute Abend erzählen übrigens. Das ist eine Frau, die hat zeitlebens Teppiche gewebt. Kennst du, gell?
Ich kenne die Geschichte, ja.
Und sie hat immer diese Teppiche verschenkt. Und dann hat sie gerne Kuchen gebacken. und hat dann die Kuchen immer wieder verschenkt. Und jetzt ist sie gestorben und der Pastor geht mit dem Sohn durch die Räume und dann sagt er, was ist denn in dem Raum da hinten? Ja, sagt er, Sie werden es nicht glauben, was da drin ist. Es sind lauter Teppiche drin und lauter Schränke, Kühlschränke mit Kuchen. Weil die Leute ihr, weil sie wussten, die hat Teppiche gerne und Kuchen, haben sie jetzt, wo sie im Altersheim ist und nicht mehr so aktiv ist, haben sie ihr jetzt immer Teppiche und Kuchen geschenkt. Und wenn ihr jetzt mal den Bibelvers nochmal euch vor Augen führt, gebt und es wird euch gegeben, es. Dies es ist gleiche Währung. Das heißt, wenn ich Geld gebe, kriege ich Geld. Wenn ich aber Teppiche gebe und Kuchen, kriege ich Kuchen wieder. Und dann hat der Pfarrer zu dem Sohn gesagt, wie hat denn ihre Mutter sich um die finanzielle Situation gekümmert? Hat sie dann auch mal Geld ins Opfer gegeben? Und dann sagte der Sohn, sie hat sich vehement gewehrt dagegen, auch nur einen Cent ins Opfer zu geben. Ja, deshalb ist sie in Armut gestorben, aber Teppiche und Kuchen hatte sie genug. Ja, gebt und es wird euch gegeben. Okay. Die innere Einstellung, das möchte ich einfach noch einmal betonen, des Gebens und die Freude, mit der wir geben. Und das führt auch dazu, dass wir dankbar sind für das, was wir erwarten. Wenn ich dieses System weiß, dann kann ich etwas tun und auch erwarten, dass etwas kommt. Denkt an das Konto im Himmel, wo ich sagen kann, ich habe da was drauf, ich möchte jetzt was haben. Ich denke an dich, du brauchst im Augenblick sehr viel Geld für gesundheitliche Dinge. Und da kannst du auch hingehen und sagen, ich fordere da mal was ab. Okay? Darüber werden wir dann anschließend noch beten. Und diese dankbare Liebe, die wir haben, die führt auch dazu, dass wir wirklich etwas erhoffen dürfen, wenn wir Geber sind. Ich möchte das mit Amen so stehen lassen. Danke, Herr. Ich möchte noch unsere Internetgemeinde segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Halleluja. Einen wunderschönen zweiten Advent und eine noch herzlichere, gute Woche, die ihr in der nächsten Woche mit Nikolaustag erlebt. Und ich freue mich schon auf nächsten Sonntag, wenn wir wieder das Wort ins Internet bringen. Danke. Amen.